Hallo und herzlich willkommen bei Rad ab. Ich bin Linda Rath und ich interviewe hier Startup-Gründer, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie ausmacht und was wir von ihnen lernen können. Zum Gründen braucht man Mut, Fleiß und Glück. Und was man sonst noch so braucht, das finden wir hier gemeinsam heraus. Der Podcast wird vom Mediatheker Potsdam unterstützt. Der Mediatheker Potsdam bündelt die lokale Expertise von Spezialisten und Visionären und umfasst ein Lab, einen Accelerator und eine jährliche Konferenz. Wir haben mit unserem Startup Fragments Büroräume im Lab in der Medienstadt Babelsberg gemietet und ich kann auch hier ihre Angebote nur wärmstens weiterempfehlen. Weitere Informationen findet ihr unter www.mth-potsdam.de. Mein heutiger Gast ist Frederik Fischer. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Neulandia, einem Wohn- und Arbeitsmodell für den ländlichen Raum. Und da gibt es dann immer konkrete Umsetzungsevents, wie beispielsweise den Summer of Pioneers oder auch verschiedene Co-Dorfs, die er mitorganisiert. 2014 gehörte er darüber hinaus zu den GründungsredakteurInnen von Krautreporter. Er war Chefredakteur und Product Owner der großartigen Plattform PIKT und war Lehrbeauftragter unter anderem bei der Hamburg Media School und an der UdK in Berlin und unterrichtete in Seminaren wie digitaler Journalismus, Social Journalism oder auch Audience Engagement. Lieber Frederik, vielen Dank, dass du da bist. Hallo.
Hallo Linda, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, du hast in den letzten Jahren echt wahnsinnig spannende Projekte initiiert und maßgeblich mitgestaltet. Und dein aktuelles Projekt ist ja natürlich Neulandia unter dem Motto Neues Leben und Arbeiten auf dem Land. Und wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, Menschen den Neuanfang auf dem Land zu ermöglichen durch unter anderem Baugemeinschaften, Vernetzungsinitiativen und der gemeinsamen Integration in ländliche Communities. Vielleicht kannst du uns ja erzählen, wie das konkret gestaltet ist und vor allem, für wen genau das gedacht ist.
Ja, gerne. Das ist für alle Menschen gedacht, die ähnlich wie ich so beschränkt geduldig sind, was eine eine lebenswerte Zukunftsgestaltung betrifft, sage ich jetzt mal. Also wir haben ja schon seit längerer Zeit dieses Phänomen des rasenden Stillstands, wie es das Paul Virilio mal benannt hat. Also diesem Gefühl, dass zwar ständig irgendwie was Neues passiert und wir uns zu irgendwas Neuem verhalten müssen, aber wenn es um die wesentlichen Aspekte der Lebensqualität betrifft, eigentlich dann doch über die Jahrzehnte, zumindest seit meiner Geburt, relativ überschaubar viel Fortschritt zu merken ist. Und jetzt vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe und Wirtschaftskrisen tatsächlich jetzt völlig unerwartet auch richtigen kriegerischen Auseinandersetzungen unter anderem, also eben auch jetzt in Europa. Also das sind alles irgendwie Herausforderungen, die zu einer Dringlichkeit aufrufen, die ich jetzt nicht politisch unbedingt so begleitet sehe, wie ich mir das vorstelle. Und das heißt, wir laden alle Menschen dazu ein, jetzt nicht zu Wutbürgern zu werden und nur zu Mosern, sondern im Kleinen ganz konkret die Zukunft zu gestalten und aufzubauen, die wir uns alle wünschen. Also eine menschengerechte Zukunft, eine nachhaltige Zukunft. Mhm. Und ähnlich wie das im Verhältnis zwischen Konzernen und Startups ist, sehe ich das halt jetzt auch im Verhältnis Großstadt und Kleinstadt oder Dorf. In kleinen Strukturen ist Veränderung einfach viel leichter möglich. Und deswegen konzentrieren wir uns auf ländliche Räume und wollen eben möglichst viele Menschen immer mitnehmen. Also das heißt, Communities oder eben Gruppen von Menschen stehen bei unseren Ansätzen immer im Mittelpunkt. Wir haben im Kern zwei Produkte, kann man sagen, mit denen wir diesen Wandel versuchen umzusetzen. Das eine ist das Co-Dorf. Dort bauen wir zusammen mit einer Genossenschaft ganze, man kann tatsächlich sagen, Quartiere in ländlichen Räumen neu. Die bestehen aus vielen kleinen ökologisch gebauten Häusern und umgenutzten Industriebrachen. Also zum Beispiel Sägewerken jetzt in Wiesenburg, da entsteht das erste. Und in diesen großen Industriebrachen entsteht dann eine Mischung aus Coworking Space, Veranstaltungsflächen, Hofläden. Also dort schlägt quasi das Herz der Gemeinschaft. Und ansonsten wohnt man in kleinen Häusern. Das fängt bei 25 Quadratmetern an, aber auch das große Haus ist nur 80 Quadratmeter groß. Beim Summer of Pioneers versuchen wir dahingegen aber auf Neubau ganz zu verzichten und laden 20 kreative und DigitalarbeiterInnen ein, 20, Entschuldigung, 6 Monate in ländlichen Räumen zu wohnen. Da arbeiten wir mit Kommunen zusammen. Die haben in der Regel dann auch den Leerstand. Innerhalb von diesem halben Jahr setzen dann die Pioniere gemeinwohlorientierte Projekte um, gemeinsam mit den Menschen vor Ort.
Ich frage jetzt mal extra kritisch. Also es gibt ja Gründe, warum das Landleben für viele nicht attraktiv ist, ne? Also die Probleme sind ja, also die bleiben für alle bestehen, aber in der ländlichen Gemeinde sind die Probleme viel tragischer, wie beispielsweise fehlender Breitbandausbau, dann Stichwort E-Government, generell die Digitalisierung der öffentlichen Institutionen ist noch nicht in dem bekannten Transformationsprozess angekommen. Öffentlicher Nahverkehr ist ein großes Problem. Das sind ja alles sehr kommunalpolitische Themen. Wie wird das gegebenenfalls im Rahmen von Neulandia 21 auch angegangen? Also du sprichst, glaube ich, auch mit BürgermeisterInnen, ne, vor Ort. Was sind da so deine ersten Learnings?
Ja, absolut. Also die Dringlichkeit ist allen bewusst. Es ist tatsächlich ein großes Problem für viele Kommunen, dass kaum noch Geld vorhanden ist jenseits von den Pflichtaufgaben, den kommunalen Pflichtaufgaben. Und alles, was eben darüber hinaus passieren soll, muss über Fördermittel abgesichert werden. So, und da gibt es jetzt eben riesige Unterschiede zwischen den verschiedenen Kommunen. Weil die Kommunen, die, sagen wir mal, in Person des Bürgermeisters und der Bürgermeisterin oder aber auch ja, in Person anderer Menschen in der Verwaltung Lust haben, sowas zu gestalten und die Kompetenz haben, Fördermittel zu beantragen, da ist tatsächlich sehr viel möglich. Und man muss auch sagen, das sind die Kommunen, mit denen wir überwiegend zusammenarbeiten. Andere Kommunen, die haben diese Probleme und ja, wenn die tatsächlich einfach nicht so firm sind, was diese Fördermittel betrifft, dann bleiben diese Probleme leider auch lange fortbestehen. Ich muss aber sagen, da kriegen wir halt nicht so viel mit, weil wir setzen ja darauf, dass sich Kommunen, die Lust haben auf diesen Wandel, an uns wenden. Wir betreiben da jetzt eigentlich gar keine aktive Akquise. Und genau mit den anderen Kommunen haben wir jetzt nicht so viel zu tun. Aber die Probleme sind uns natürlich bewusst und werden uns immer wieder geschildert. Das lässt sich auf gar keinen Fall leugnen, ja.
Das heißt also, du arbeitest sowohl mit den Kommunen auf der einen Seite zusammen und unterstützt die und auch
Nee,
der. Okay.
nee, also wir sind darauf angewiesen, dass die Kommunen selbst die Fördermittel einwerben. Also da halten wir uns bewusst raus, weil das ist auch ein Learning gewesen. Wir sind ja in ganz Deutschland aktiv, ab nächstem Jahr hoffentlich auch in der Schweiz und in Österreich.
Cool.
Und die Fördermittellandschaft, die ist alleine in Deutschland so unterschiedlich und stark zersplittert, eben häufig föderal strukturiert, dass wir da gar nicht zu behaupten wagen, wir wären da jetzt die besten Berater, was Zugänge zu Fördermitteln betrifft. Und wir halten uns auch ganz bewusst davon oder daraus, selbst Fördermittel zu beantragen, weil das, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach eine Tätigkeit ist. Also ich habe totalen Respekt vor allen, die das beherrschen. Ich habe in der Vergangenheit auch häufig schon Fördermittel beantragt, aber mir ist das tatsächlich zuwider. Ich bin total froh, wenn ich das nicht machen muss.
Kannst du ein bisschen erzählen über die Leute, die denn tatsächlich in die einzelnen Co-Dörfer, also du hast ja von Quartiermöglichkeiten und Veranstaltungsmöglichkeiten, Veranstaltungsfläche gesprochen, wer da tatsächlich mitmacht und wie das bisher angekommen ist?
Ja, also der rote Faden ist tatsächlich diese Lust auf einen Wandel. Ne? Das kann man schon ganz klar sagen. Also wir sprechen ganz gezielt Menschen an, die haben Lust auf Gemeinschaft und die haben Lust auf ländliche Räume natürlich, aber die haben eben auch wirklich Lust anzupacken und aktiv Stadtentwicklung in ihrem Sinne, also in einem gemeinwohlorientierten Sinne, zu betreiben. Demografisch ist das bunt gemischt. Also wir haben bei den Co-Dörfern jetzt zum Beispiel relativ viele Ältere auch so. Das merken wir, das finde ich auch total schön, so dass ab 55 nochmal so eine Phase im Leben von vielen Menschen beginnt, wo die Kinder raus sind oder aus sonstigen Gründen einfach nochmal wirklich eine neue Freiheit sich Bahn bricht. Und da eben jetzt viele ältere Leute auch wirklich sagen, das möchte ich ganz aktiv und mit großer Lust nochmal die selbst gestalten und auch nochmal was Neues wagen. Und genau, die finden dann ihren Weg ins Co-Dorf. Ansonsten sind es natürlich im Co-Dorf viele junge Familien, das muss man auch ganz klar sagen. Und bei den Summer of Pioneers ist es nochmal ein bisschen anders. Da gibt es zwar auch eine bunte Mischung aus älteren, jüngeren TeilnehmerInnen, aber da fehlen die Familien fast komplett. Also das passiert zwar auch mal, aber das ist wirklich sehr selten, was einfach natürlich dem Umstand geschuldet ist, dass für ein halbes Jahr jetzt Familien schlecht die Kinder aus der Kita und aus der Schule rausnehmen können.
Das heißt also, dein Ziel ist die Stadtentwicklung bzw. ländliche Entwicklung weg von Großstädten, sodass sich der Lebensraum für uns alle in nahbarer Zukunft erweitert.
Nee, mir geht es eigentlich gar nicht so sehr um so einen Antagonismus zwischen Großstadt und ländlichen Räumen. Mir geht es einfach um die Gestaltungsmöglichkeiten. Und die sehe ich momentan halt viel stärker gegeben in ländlichen Räumen, in diesen kleineren Strukturen, als in Großstädten. Aber falls sich in Großstädten da eben auch wieder die Situation ändert und dort auch dort eine Mitbestimmung und eine Mitgestaltung sich wieder einfacher darstellt, würde ich uns auch durchaus in Großstädten sehen. Aber für den Moment, ja, bin ich da wenig zuversichtlich.
Kannst du da konkrete Beispiele geben? Also wo du die Möglichkeiten in der Großstadt nicht siehst, während du sie im ländlichen antizipierst?
Na, das hat schlicht mit dem Zugang zu den Entscheiderinnen und Entscheidern zu tun. Also in der Kleinstadt reicht es eigentlich, wenn Bürgermeister und eine Bürgermeisterin sagen, sie stehen für eine bestimmte Art von Veränderung. Sie wollen eine bestimmte Vision umsetzen und sind sich auch einigermaßen sicher, dass das von der Bevölkerung, aber auch von zum Beispiel den Gemeinderatsmitgliedern mitgetragen wird. Das können Bürgermeister in der Regel ganz gut abschätzen, weil die sind ja im ständigen Austausch und würden sich natürlich keinen Gefallen damit tun, jetzt eine Vision umzusetzen, die vor Ort überhaupt keinen Anklang findet. Und da gibt es dann auch wieder Unterschiede natürlich. Es gibt einige Kommunen, die sind gesegnet mit einem sehr visionären Bürgermeister, aber da ist zum Beispiel der Gemeinderat stark verkämpft, ne? Da wird es dann schon wieder schwierig. Und diese kleine Schwierigkeit, die ist natürlich potenziert, wenn wir uns jetzt größere Strukturen anschauen. Also in Berlin überhaupt mal Zugang zum Bürgermeister, zur Bürgermeisterin, das ist natürlich schon eine ganz andere Hürde. Aber die ganzen Entscheidungsstrukturen, die danach folgen, die sind auch wiederum deutlich voraussetzungsreicher und komplexer, ne? Also jetzt alleine in Berlin mit diesen ganz verschiedenen Bezirken auch nochmal und den jeweiligen Entscheidungskompetenzen dort, da blickt ja kein Mensch durch. Und das ist, merken wir natürlich auch, das ist super verkämpft politisch. Also es ist wahnsinnig schwierig in solchen Strukturen, wo auch ganz viel strategisch entschieden wird und jetzt gar nicht in der Sache. Ja, damit mit so einem Ansatz durchzudringen. Weil das müssen wir auch ganz klar sagen, wir selber haben ja wirklich Lust auf Umsetzung und nicht auf Paktieren oder Taktieren und wollen deswegen auch einfach wirklich schnell in die Umsetzung kommen. Und genau, das sehen wir in Berlin halt überhaupt nicht.
Wir leben ja, oder die meisten leben in der Großstadt, ne? Einer der globalen Megatrends ist halt Urbanisierung, alles geht in die Stadt. Und du beschreibst jetzt gerade, wie schwierig es ist, überhaupt Zugang zu den Entscheidern zu bekommen. Ist es nicht aber gerade deswegen nötig, in den Großstädten daran zu arbeiten, mehr Partizipation zu bekommen, sich mehr beteiligen zu können an der Stadtentwicklung?
Ja, das
Also,
könnten wir jetzt
ne,
eine große Meta-Diskussion starten, nämlich, also inwiefern sind wir nicht alle eigentlich aufgefordert, überhaupt eine Politik ganz aktiv voranzutreiben, die eben diese verschiedenen Notwendigkeiten der Veränderung auch bei den Hörnern packt, sage ich mal, oder einfach angeht. So, und da sehen wir jetzt ja aber ich würde tatsächlich sagen, seit Jahrzehnten, dass viele Menschen in dieses politische System mit guten Absichten reingeraten, aber wenn sie dann mal oben angekommen sind, ein bisschen glattgeschliffen wurden. Ne? Also anders fällt es mir jetzt irgendwie schwer zu erklären, warum wir halt einfach nicht weiterkommen, ne, bei großen gesellschaftlichen Fragen. So, die Herausforderungen, die sind seit wirklich Jahrzehnten eigentlich klar. Und wie in vielen anderen Bereichen, auch wenn wir an Journalismus denken, ne, haben wir jetzt kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und dieses Umsetzungsproblem, das hat mit Strukturen zu tun. Und diese Strukturen überhaupt mal zu verstehen und dann im nächsten Schritt zu verändern, Das halte ich für eine Aufgabe, vor der ich zumindest höchsten Respekt habe. Also ich traue mir das schlichtweg nicht zu. Und ich glaube, da sind wir, wenn wir uns als Zivilgesellschaft insgesamt betrachten, da ist jeder Einzelne und jede Einzelne aufgefordert, einfach zu überlegen, welchen Teil oder welche Aufgabe in dieser großen Transformation kann ich denn annehmen und einnehmen. Und das sollte immer auch eine Aufgabe sein, die Spaß macht. Also ich glaube, wir sind alle gut beraten, uns jetzt nicht vor lauter Pflichtgefühl in irgendeine Rolle drängen zu lassen, in der wir uns eigentlich gar nicht sehen. Und so würde ich jetzt für mich persönlich sagen, ich fühle mich in der Rolle, in der ich jetzt gerade bin, wo es wirklich um die Veränderung in ländlichen Räumen geht, sehr wohl, weil es macht mir Spaß. Ich komme eben sehr schnell in die Umsetzung. Ich muss mich nicht allzu intensiv mit den ganzen Strukturen und strategischen, politischen Ränkespielen befassen. Aber für andere Menschen kann das anders aussehen. Und dann bin ich natürlich über jeden Bürger und jede Bürgerin froh, der oder die dann die Strukturen tatsächlich verändern wollen und da eben auch glauben, eine Kompetenz mitzubringen. Also wir müssen alle, finde ich, einen Beitrag dazu leisten, dass wir endlich mal wirklich nach vorne kommen in diesem Land, weil jetzt seit Corona spätestens einfach offensichtlich wird, dass das politische Personal überfordert ist mit den Herausforderungen unserer Zeit. Also da müssen wir unterstützen, ne? Also ich halte jetzt eben auch nichts davon, einfach nur zu schimpfen, sondern das ist ein Aufruf, finde ich, oder eine Einladung, dass wir uns einbringen und wirklich gucken, dass wir auch in Zukunft eine hohe Lebensqualität oder sogar eine höhere Lebensqualität haben, ohne diesen Planeten zugrunde zu richten.
Bist du damit ein Aktivist oder ein Unternehmer?
Eine Mischung auf jeden Fall. Ich befürchte, ich bin tatsächlich ein besserer Aktivist als Unternehmer. Also ich glaube, auch Aktivismus profitiert total von Unternehmerinnen und Unternehmern. Leider findet man selten ja, die ausgewogene Mischung in einer Person vereint.
Wenn du jetzt von konkreten Umsetzungsmöglichkeiten sprichst, kannst du so ein paar Beispiele mal erzählen, was du alles schon umsetzen konntest?
Gerne. Also wir sind ja erst 2018 an die Öffentlichkeit gegangen, damals mit dem CoDoF-Konzept. Das ist also eigentlich keine lange Zeit, insbesondere wenn man guckt, dass jetzt durch Corona im Endeffekt wir auch natürlich ein Jahr lang pausieren mussten und gar nicht wirklich vorankamen. Und allein in dieser kurzen Zeit ist aber unglaublich viel passiert. Also Wiesenburg, dort, wo das erste CoDoF entsteht, das war 2018 auch schon ein ganz besonderer Ort. Da gab es eine ganz aktive ja, Allianz an zivilgesellschaftlichen Akteuren, die da schon eine Menge gemacht haben. Es hat sich in der Nachbarkommune das Coconut als erster Coworking Space in Brandenburg angesiedelt. Also da war schon durchaus etwas im Aufbruch, aber wenn man damals in Berlin Leute nach Wiesenburg oder Bad Belzig gefragt hätte, also bin ich mir ziemlich sicher, dass 99% keine Ahnung davon gehabt hätten. So, und das hat sich jetzt, ich weiß jetzt immer noch nicht, ob jetzt gleich irgendwie 90% umgekehrt sagen, Wiesenburg, klar, kenne ich, war ich schon. Aber die Bekanntheit dieser Region, also von diesem kommunalen Bündnis im Endeffekt aus Wiesenburg und Bad Belzig, das ist jetzt zumindest in unserer Szene, ist das wirklich so jetzt einer der Innovationsregionen, die eigentlich alle kennen, ne? Also wie gesagt, in unserer Szene. Aber wir merken auch auf der landespolitischen Ebene, dass das wirklich jetzt schon gesehen wird, was da alles passiert und was für ein unglaubliches Potenzial unsere Ansätze oder überhaupt die Digitalisierung der Arbeitswelt insgesamt ja, bedeuten. Also da hat sich jetzt zum Beispiel unweit von uns ein Verein, der assoziiert ist mit dem Chaos Computer Club, ein ehemaliges Stasi-Freizeitheim gekauft, macht dort jetzt Hackercamps, Erziehung, also genau verschiedene Bildungsangebote auch für Jugendliche. Aber da finden auch natürlich Festivals statt und man kann sich auch einfach dort einmieten. Es gibt den Think Tank Neuland 21, der sich im Coconut einquartiert hat, der diese ganze Transformation, Veränderung der ländlichen Räume durch Digitalisierung wissenschaftlich begleitet und Forschungsprojekten begleitet. Es gibt direkt neben uns einen Country-Golfplatz, also auch ein Projekt von Berlinern, die Golf also mal ganz spielerisch angehen wollen und ohne dieses Club-Bohai. Also da ist wirklich unfassbar viel schon passiert und passiert weiterhin. Es gibt einen Coworking-Space jetzt auch für Familien. Also da merkt man auch, das differenziert sich schon richtig aus. Es ist jetzt quasi nicht mehr nur irgendein Coworking-Space, sondern ähnlich wie in Berlin geht das jetzt teilweise schon in die Nischen rein. Das ist wirklich enorm beeindruckend und wie gesagt, eine Entwicklung von im Endeffekt 3, maximal 4 Jahren. In Wittenberge, da haben wir den ersten Summer of Pioneers 2019 gemacht. Da war ich jetzt wieder am Samstag durch Zufall bei Besser Online, das ist die Digitalkonferenz vom DJV, vom Deutschen Journalistenverband. Und die haben sich jetzt halt auch bewusst entschieden, einmal diese Konferenz nicht in der Großstadt zu machen und haben sich jetzt auch nicht ohne Grund für Wittenberge interessiert, weil die sind im Austausch gewesen mit den TeilnehmerInnen der Summer of Pioneers damals. Die Hälfte von denen ist ja in Wittenberge geblieben und hat dort seitdem wirklich ein Feuerwerk an Initiativen abgefeiert. Also da gibt es die Elblattwerke, eine Community, die inzwischen 260 aktive StadtmacherInnen in der ganzen Region umfasst. Es gibt den Safari-Laden, auch ein Projekt aus dem Summer of Pioneers heraus, wo ein Ladenleerstand in ein Kulturcafé verwandelt wurde. Und dasselbe Team hat dann das Dschungelbüro gegründet. Das ist ein Büro für kulturelle und partizipative Stadtentwicklung. Es sind über 1 Million Euro an Folgeprojekten, also Fördermitteln für Folgeprojekte, seitdem in die Stadt gekommen und haben dort ganz viel bewegt. Also die Stadt, man kann das wirklich so sagen, die ist nicht wiederzuerkennen. 2019 war das tatsächlich noch eine klassische Wendeverliererstadt, massiver Abwanderung, auch einfach eine ganz allgemein niedergeschlagene Atmosphäre, und inzwischen strotzt die Stadt vor Selbstbewusstsein, und ich finde auch völlig zu Recht, weil es ist eine tolle Stadt und da passiert so viel. Da kann man wirklich als Best Practice drauf verweisen. Ja, und so könnte ich jetzt im Endeffekt durch alle Summer of Pioneers Standorte durchgehen. Also in Homberg ist es ganz ähnlich, in Tengen wurde ein altes Schloss wirklich ganz toll als sozialer Ort wiederbelebt. In Herzberg in der Lausitz findet gerade ein Summer of Pioneers statt, wo es um die Wiederbelebung von einem leeren Bahnhofsgebäude geht, und auch ganz viel um das Thema Verkehr in ländlichen Räumen. Also das ist ja, also die Lust auf Veränderung und tatsächlich auch die Belege für Veränderung, die sind dort überall zu greifen. Und also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mir jetzt vorgenommen hätte, Berlin zu transformieren 2019, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch dabei auf einen Termin. Ja, mit irgendeinem Entscheider, einer Entscheiderin zu warten.
Ja, du hast echt meinen großen Respekt davor, so eine großen Veränderungen zu versuchen herbeizuführen. Vielleicht kannst du uns ja mal tatsächlich aus Unternehmersicht so ein bisschen behind the scenes nehmen und erzählen, wie du es schaffst, ja auf der einen Seite die Kommunen ausfindig zu machen, da den Zugang zu den Entscheidern zu finden und dann natürlich auch die Leute zu finden, die dort vor Ort dann auch ihren Beitrag leisten sollen, ja, und die Veranstaltung mitmachen und da dann Initiativen organisieren. Wie gehst du da ran an beispielsweise so ein neues Co-Dorf?
Das ist im Kern total einfach und da kommt mir natürlich ein bisschen meine Berufsvergangenheit als Journalist zu Pass. Ich konzentriere mich fast ausschließlich darauf, inspirierende Geschichten zu erzählen über die ländlichen Räume und über die Zukunft, die wir da gemeinsam gestalten können. Und dadurch kommen Kommunen von alleine auf mich zu und auch die Community von Menschen, die dann in den Projekten teilnehmen wollen, auch die finden auf dem Weg zu mich. Also ich habe einen Newsletter aufgesetzt, der ist inzwischen einfach sehr groß, weil wir da schon ja, früh an dem Thema dran waren. Das ist tatsächlich, muss ich auch sagen, eigentlich unser Hauptkommunikationskanal. Ja? Also da gehen wir eigentlich vor, wie viele journalistische Startups auch momentan. Das ist ja so ein Thema, auch bei Pickt, bei Krautreporter, bei der Newsletter schon ein ganz wichtiger Vertriebskanal. Und wir haben auch jetzt anders noch als bei den beiden Projekten noch viel radikaler auf soziale Medien verzichtet. Also wir haben noch nicht 1 Euro in digitale Werbung investiert und wollen es auch weiterhin möglichst vermeiden. Ja, ich möchte nicht ausschließen, dass wir das vielleicht irgendwann mal machen, wenn es Sinn macht, aber bislang mussten wir das nicht. Und das ist natürlich schon auch Teil der Motivation. Also genau diesen Teil der Aufmerksamkeitsökonomie so ein bisschen Schnippchen zu schlagen und eigentlich wieder sehr oldschool vorzugehen, weil letztendlich geht es uns ja auch in ländlichen Räumen ganz bewusst nicht um die technologische Innovation, die ist für uns die Grundlage für das, was wir machen, aber uns geht es wirklich darum, soziale Innovation wieder auf die Tribüne zu heben, ja, aufs Podest zu heben, weil gerade weil ich mich lange mit Technologie auseinandergesetzt habe, wir waren ja selbst auch im Silicon Valley mit direkt dem ersten Startup, waren Partner von Twitter, also sind irgendwie diese Achterbahnfahrt einmal komplett mitgefahren. Ich habe viel über das frühe Silicon Valley auch berichtet als Journalist damals, erste Interview mit Mark Zuckerberg und mit Brian Chesky von Airbnb. Also ich war da früh dran und war da früh sehr begeistert und war dann aber auch sehr früh stark abgeturnt von dem, was da passiert. Und so verstehe ich tatsächlich auch unsere Initiativen, dass wir eigentlich genau die Leute abholen, die sagen, hey, auf Innovation habe ich total Bock, aber Innovation, die zu einer besseren Lebensqualität führt und nicht Innovation aus Selbstzweck.
Sehr cool. Also Storytelling als Nummer eins Treiber.
Genau.
Du hast es ja gerade angesprochen, dein journalistischer Hintergrund, und du hast eben, wie eingangs schon erwähnt, Krautreporter mitgegründet, dann PIKT, als für all diejenigen, die das noch nicht kennen, was ich nicht glaube, dass es diese Leute gibt, aber eine Plattform, wo sogenannte Picker Leseempfehlungen abgeben. Und die man dann quasi ja abonnieren kann im Endeffekt. Und ich kann mich daran erinnern, als ihr das damals gegründet hattet, dass das wirklich eine sehr erfrischende Gegenreaktion auf all die, ich sage jetzt mal algorithmisch vorgefertigten Timelines war, und das wurde damals und bis heute sehr gern gesehen. Und das scheint ja jetzt so in deinem Lebenslauf quasi weiterzugehen. Ne? Also dass du, wie hattest du es vorhin genannt, die soziale, die soziale Innovation voranzutreiben. Vielleicht mal generell gefragt, was glaubst du, sind gerade so die größten Herausforderungen im journalistischen Feld in, sagen wir mal jetzt, Deutschland? Und kennst du da interessante Ansätze oder interessante Startups, die vielleicht diese Herausforderungen auch gut bewältigen bzw. vielversprechend sind?
Na, das ist jetzt keine sonderlich originelle Antwort, aber ich glaube trotzdem, dass sie immer noch zutrifft, und das lässt sich mit dem Innovators-Dilemma umschreiben. Ne? Also das ist ja dieses Prinzip, dass insbesondere jetzt größere Unternehmen bei solchen Transformationen immer vor der, ja nicht nur Entscheidung, sondern wirklich vor dem Dilemma stehen. Sie haben auf der einen Seite ein funktionierendes Geschäftsmodell, das aber perspektivisch in den Untergang führt, nur man weiß halt nicht wann. Und es gibt auf der anderen Seite neue Ideen, die den Weg in die Zukunft aufzeigen könnten. Aber da weiß man umgekehrt wiederum nicht, welche der möglichen Ideen denn jetzt wirklich in die Zukunft führt. Und wenn man sich eben wirklich auf diesen Umschwung einlässt und ja, versucht, mutig in die Zukunft zu schreiten, muss man immer auch das Risiko in Kauf nehmen, damit den Tod deutlich zu beschleunigen. Mhm. So, und das ist ganz klar ein Dilemma. Ne? Ich habe auf der einen Seite den Tod, ja, aber in der Zukunft, und ich habe auf der anderen Seite die Möglichkeit des Überlebens, aber mit dem Risiko, ganz schnell zu sterben, wenn es blöd läuft. Mhm. Und letztendlich lässt sich das ja übertragen auf alles. Ne? Also ich glaube, das liegt im Kern und im Wesen jeder Organisation, dass je größer und je älter sie wird, desto härter wird es, Veränderungsprozesse zu moderieren. Ne? Weil man hat immer das Phänomen, dass solche großen Organisationen, die sterben ja nicht von heute auf morgen. Ne? Das kann man, ich finde, durchaus auch auf unsere Demokratie übertragen, ne? Auf unser Parteiensystem. So, das ist auf der einen Seite extrem stabil und mächtig, aber gerade weil es so stabil und mächtig ist, aber auch eben auf bestimmten Prinzipien ruht, die jetzt zum Beispiel auch diese fehlende Geschwindigkeit mit sich bringen, wird es dann eben auch wahnsinnig schwer, sich zu erneuern und zu innovieren. Mhm. Und ich glaube, darauf lässt sich alles so zurückführen. Also ich war jetzt am Samstag tatsächlich, muss ich auch sagen, so leicht schockiert, weil ich habe jetzt viele Jahre tatsächlich keine Journalismuskonferenz mehr besucht, weil ich auch froh war, tatsächlich so ein bisschen mal aus diesen ganzen Debatten rauszukommen. Die haben mich ja 10 Jahre sehr stark geprägt und beeinflusst. Und tatsächlich hätte man aber die Diskussionen, die da gestern stattgefunden haben, die hätte man auch wirklich vor 5 oder wahrscheinlich auch vor 10 Jahren genauso führen können. Also es ist wirklich, ich finde das total schockierend, wie wenig sich da ändert in dieser Branche, obwohl die Notwendigkeit immer stärker wird. Und Punkt. Man kann es jetzt, glaube ich, schlecht, genau, also ich könnte da jetzt in alle möglichen Details gehen, aber ich glaube, das Kernproblem ist ein strukturelles Problem.
Ja, und es scheint sich tatsächlich auch übertragen zu lassen auf genau das Themenfeld, was du, ich sage jetzt mal, beackerst, ne? Also Stadtentwicklung, und dass du eben sagst, oder so interpretiere ich das jetzt, dass die großen Städte eben diese Tanker sind, die es deutlich schwerer haben zu innovieren, während kleine, innovativ geleitete Kommunen da wahrscheinlich wirklich durch ja, kleinere Prozesse und Tools und Methoden, was auch immer, da Änderungen herbeiführen können.
Genau.
Frederik, kannst du uns auch nochmal aus unternehmensinterner Sicht erzählen, wie groß dein Team ist und was deiner Meinung nach nötig ist, wenn man ein Unternehmen gründet? Also was muss ein Team eigentlich alles mitbringen?
Das ist auch eine ganz große und wichtige Frage. Ich bin da tatsächlich immer wieder auch sehr, also ich finde das ein total spannendes Thema, das mich selbst als Unternehmer jetzt immer wieder beschäftigt. Ich habe da keine wirklich gute Antwort drauf. Ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, wie das Unternehmen insgesamt aufgebaut ist und wie es sich strukturiert. Ich kann jetzt nur so für mich sprechen. Also was mir halt wahnsinnig wichtig ist, bei Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ist Ownership. Also dieses Gefühl, dass Menschen sich eine Aufgabe wirklich zu eigen machen und nicht darauf warten, dass ihnen Aufgaben zugeteilt werden. Also sich einfach selbst reindenken, selbst überlegen, was kann ich für einen Beitrag leisten, damit wir diese und jene Herausforderung bewältigt bekommen und nicht so eine Angestelltenmentalität. Das finde ich tatsächlich eher schwierig, weil, aber das hängt dann eben auch mit mir zusammen, weil das erfordert umgekehrten Führungsstil, der halt sehr ins Micromanagement abgleitet. Ja. Ne? Also wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die halt eher darauf warten, dass sie Anweisungen bekommen, dann muss ich mich natürlich mit allen Prozessen, mit allen Tätigkeiten sehr detailliert befassen, um dann halt auch die richtigen Anweisungen geben zu können. Und das wiederum zieht mich aber natürlich inhaltlich total raus. Also das ist einfach genau, es ist eine Frage des Führungsstils. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich komme eigentlich immer mehr zu der Erkenntnis, dass Teams für mich eigentlich gar nicht funktionieren, sondern was ich jetzt stärker vorantreiben möchte, sind viel mehr Kooperationen. Weil ich beobachte, dass es wahnsinnig schwer ist, unternehmerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Und das ist ja, also ist ja auch total nachvollziehbar. Ne? Also wer unternehmerisch denkt, der tendiert dazu, selbst was zu gründen. Und wer eben eher lieber nichts gründen möchte, so der sucht halt dann eher nach einer Position in Unternehmen. Und genau, die Herausforderung für mich jetzt konkret ist natürlich immer, aber das habe ich auch in dieser Gründerszene ganz häufig immer wieder bemerkt, in dieser Startup-Szene. Also das ist ja eine bekannte Geschichte, dass die Menschen, die etwas gründen, die sind häufig ja inhaltlich motiviert und angetrieben. Und dann sind sie erfolgreich in dem, was sie machen. Dann glauben sie, sie müssten jetzt das Unternehmen wachsen lassen, um weiterhin ihre Themen verfolgen zu dürfen. Und das Gegenteil ist aber der Fall. Ne? Sie werden immer mehr zu Managern, entfernen sich immer weiter von den Themen. Und das ist dann auch ein Grund, warum viele irgendwann frustriert auch hinschmeißen. Ne? Das hat mich auch bei der ersten Gründung genauso erwischt. Und jetzt ist meine Überlegung eigentlich vielmehr, da möchte ich nächstes Jahr auch einen stärkeren Fokus drauf legen, zu gucken, wen gibt es denn sonst noch in dem Themenbereich? Und dieses Ökosystem, das ist ja durchaus lebendig, da ist ja einiges passiert in den letzten Jahren. Und gezielter einfach zu gucken, wie können wir denn einfach gemeinsam in unseren jeweiligen Kontexten zusammenarbeiten, um unsere Mission zu erfüllen. Und dann einfach zu gucken, so wie partizipieren wir in Erfolg, wie können wir Wertschöpfung beitragen, wie können wir verhindern, dass wir uns unnötig Konkurrenz machen. Also ich finde es gerade eigentlich viel spannender, in dieser Autarkie zu versuchen zu wachsen und in so einem Art Ökosystem, als jetzt nach innen das System aufzublähen. Weil wie gesagt, ich beschäftige mich sehr viel mit diesen Strukturen. Ich habe einen heiden Respekt vor wachsenden Strukturen, weil die immer träge und komplexer werden.
Ja. Ja, ich finde, das ist auch ein echt spannender Punkt, dass du eben sagst, nicht dein Team soll wachsen, sondern dass du eben nach außen guckst und nach Kooperationen suchst. Noch eine andere Frage, wie finanziert ihr euch bei Neulandia? Wie sieht das Finanzierungsmodell aus?
Ja, das ist eigentlich total einfach. Wir sind Dienstleister für Kommunen. Und die bezahlen uns dann auch einfach für unsere Dienstleistungen. Und also das eine, das andere, beim CoDorf sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Ja, da sind wir eher dann im Dienste der Baugemeinschaft aktiv. Ja, dann ist es die Baugemeinschaft, die uns da perspektivisch finanziert. Aber genau, also hauptsächlich momentan beziehen wir die Gelder von den Kommunen. Und mir wird auch selbst immer bewusster, dass wir im Endeffekt, also ich finde diese ganzen Begrifflichkeiten furchtbar, also wir sind ja einerseits, kann man sagen, wir sind eine Art Agentur, aber wir machen natürlich schon vieles, was klassischerweise auch Agenturen machen.
Ja.
Wir sind aber auf der anderen Seite auch ein
Ja.
Beratungsunternehmen. Das ist auch, also
Ja.
sowohl mit der Agentur als auch mit Beratungsunternehmen fremdel ich total, weil ich da ganz unschöne Assoziationen habe.
Genau,
Aber ich glaube, es,
verständlicherweise, ne?
genau, aber ich glaube, es beschreibt schon tatsächlich, was wir machen. Also bei der Beratung zum Beispiel ist es ja auch so klassische Beratungsunternehmen, die machen jetzt ja nicht nur irgendwie Beratung im Sinne von, sie sagen Unternehmen, was sie tun oder lassen sollen, sondern das hat ja ganz viel mit Wissenstransfer zu tun. Ne? Und wenn es gut läuft, dann ist das ja auch wahnsinnig wertvoll, tut es bei den großen vier meiner Meinung nach überhaupt nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir machen eigentlich auch das, das verstehe ich immer mehr. Wir vermitteln im Endeffekt Expertise von außen in die Kommune rein, ohne dass die Leute anstellen müssen. Und das ist etwas, was für Kommunen natürlich ein unglaublich wichtiges Thema ist, weil die haben ja auch einen ganz eklatanten Fachkräftemangel und bewegen sich ja innerhalb ganz ja, zahlreicher Restriktionen, ne, wenn es darum geht, jetzt mit diesem Fachkräftemangel umzugehen. Also sprich, die können vielen Leuten nicht das bezahlen, was die verlangen. Sie können keine Arbeitsstrukturen und Umgebungen bieten, die viele Leute sich wünschen, ne, diese Flexibilität. Das ist ganz viel mit Regeln behaftet. So, also das sind so viele Hürden zu nehmen, bevor man jetzt personell genau in die Richtung wachsen kann, die man wachsen möchte oder punktuell eben viel mehr Expertise reinholen kann. Und genau da kommen wir eigentlich ins Spiel. Ne? Also weil gerade beim Summer of Pioneers kann man das sehr schön belegen, dass wir im Endeffekt wirklich einen enorm wichtigen und umfassenden Wissenstransfer von außen in die Kommunen rein befördern und eben gar nicht notwendigerweise durch uns selbst als Neulandia, sondern indem wir ja, die Pioniere zu den Kommunen bringen und die Kommunen wiederum ein ganz herzliches Willkommen aussprechen an die Pioniere und halt wirklich auch zur Mitarbeit einladen. Und das Schöne ist halt zu sehen, diese Willkommenskultur und diese Wertschätzung für die Arbeit und für dieses besondere Wissen, das reicht halt auch aus, um diese Menschen ja dann dazu zu bringen, ihr Wissen einzubringen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht in Kommunen die allerhöchsten Honorare gibt oder ja, wenn man da jetzt auch gar nicht die Absicht hat, auf Jahre hinaus zu arbeiten, sondern jetzt einfach darum geht, ein klar definiertes Problem zu lösen oder einfach ein Projekt umzusetzen. Wobei wir aber auch immer wieder merken, dass viele von den Pionieren tatsächlich auch dann in den öffentlichen Dienst wechseln. Also in Homberg zum Beispiel ist der City Manager ein ehemaliger Pionier, zwei andere Pioniere, die arbeiten dort jetzt in der Stadtentwicklung mit. Summer of Pioneers ist auch in der Öffentlichkeitsarbeit eine Pionierin jetzt aktiv. Eine andere arbeitet als Freelancerin bei der Vermarktung, bei der Regionalvermarktung. Also das sehen wir schon auch wirklich so in einer relativ klassischen Zuordnung. Ja.
Ist das dann am Anfang wie ein Ehrenamt? Also die Pioniere, arbeiten die dann ehrenamtlich oder kommen die dann schon über euch angestellt für eine gewisse Zeit dann in die Kommunen rein?
Also ich finde, man kann das ganz schwer so klar benennen. Da denke ich auch viel drüber nach. Also es ist zum einen so, die kriegen von uns ja ein Rundum-Sorglos-Paket. Also das heißt, wir kuratieren die TeilnehmerInnen, wir sorgen also quasi dafür, dass diese Community auch im Idealfall gut zusammenpasst. Die Kommune stellt möblierte Wohnungen zur Verfügung, die nur 150 € kosten, da sind dann aber Nebenkosten dabei, da ist Internet dabei und da ist auch ein kostenloser Platz im Coworking Space dabei. Also insofern kriegen die Kommunen ja, die Pioniere ja sehr viel geboten. Wir sagen eben mal Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt also, was sie umgekehrt unbezahlt tatsächlich dann für die Kommune machen, ist bedingt jetzt ein reines Ehrenamt, aber es ist natürlich immer viel, viel mehr als der Gegenwert dessen, was man denen jetzt quasi, ja, wie man dieses Rundum-Sorglos-Paket beziffern würde. Ja, das sind vielleicht ein paar hundert Euro. Und das, was die Pioniere da leisten, ist deutlich mehr wert. Aber auch da, die Pioniere machen das ja häufig auch nicht nur, um jetzt einfach ein Projekt abzuschließen, sondern wir merken halt immer wieder Pioniere, die sehen tatsächlich für sich auch dann Chancen für ein neues Leben an diesem Ort, ja, und bauen dann schon auch einfach gezielt eine neue Karriere auf. Also sehen es dann auch ein bisschen, oder ich weiß gar nicht, ob sie es so sehen. Ich glaube, am Anfang betrachten sie das schon als Ehrenamt. Das ist jetzt mehr so meine Perspektive von außen, wo ich dann schon erkenne, häufig ist dann aber diese ehrenamtliche Leistung eigentlich im Endeffekt so eine Art ja, Beweis oder Potenzialerbringung für die weitere Zusammenarbeit. Und die ist dann natürlich bezahlt. Und da sind auch schon jede Menge bezahlter Jobs bei entstanden. Es sind auch schon Firmen jetzt aus dem Summer of Pioneers heraus entstanden. Also da findet schon eine Wertschöpfung auch für die Pioniere statt. Und gleichzeitig geht es darum aber nicht. Also die Intention am Anfang ist schon immer eine sehr idealistische und eben Verständnis von Ehrenamt. Aber ich würde jetzt halt nach diesen Jahren und dem, was ich da habe entstehen sehen, ich würde das nicht gleichsetzen mit so einem ganz klassischen Ehrenamt von Leuten, die halt irgendwie wissen, so, ich helfe jetzt hier in dieser Funktion die nächsten 5 bis 10 Jahre und mir ist klar, ich kriege dafür kein Geld. Das sehe ich so eigentlich eher nicht.
Ja. Frederik, am Ende frage ich immer noch so ein paar Fragen, die so ja ein bisschen persönlicher sind. Und was mich tatsächlich sehr interessiert ist, was hat dich damals dazu bewegt, raus aus dem Journalismus zu gehen, hinein in, ja, wir nennen es jetzt einfach mal Aktivismus beziehungsweise Stadtentwicklung und jetzt hier nochmal ein neues Unternehmen zu gründen. Wie kam dieser Wandel, dieser Pivot?
Also ich, meine Wahrnehmung, sehe ich da gar keinen Pivot. Ich bin eigentlich mir selbst immer total treu geblieben und mache eigentlich auch gar nicht so radikal was anderes. Also mein Leben lang, und das kann ich jetzt wiederum nicht erklären, mein Leben lang bin ich immer auf der Suche nach Revolutionen, aber möglichst unblutig. Also ich habe immer schon ein absolutes Faible für Umbrüche gehabt und mir ist immer schon alles viel zu langsam gegangen. Und erst war das halt Subkultur, da habe ich mich dann, das waren so meine Anfänge im Journalismus, habe ich mich halt viel mit Musik beschäftigt, Musikjournalismus, habe dann irgendwie gemerkt, naja, also die Bands, die sind ja alle irgendwie super, aber es hilft vielleicht meinem Fantum, wenn ich dann mit den MusikerInnen dahinter nicht allzu ausführlich spreche, kann ja Musik auch kaputt machen, sowas. Bin dann eben umgeschwenkt zum Silicon Valley, habe da dann irgendwie die nächste große Revolution vermutet, die ja auch dann stattgefunden hat, nur ganz anders, als viele im Netz sich das ursprünglich mal gedacht haben. Und habe mich dann innerhalb von meiner Beschäftigung im Journalismus ganz intensiv mit Öffentlichkeit und digitaler Öffentlichkeit befasst, weil das war ein Buch im Studium, das mich tatsächlich sehr beeinflusst hat, Imagine Communities hieß das. Und da ging es um die These, dass der Nationalstaat, wie wir ihn kennen, eigentlich das Produkt von Medien ist. Ja? Also nur Medien haben dazu geführt, dass wir uns als Nation, also als Imagine Community, von anderen Nationen abgrenzen und uns dann eben auch tatsächlich in Nationalismus reinsteigern können. Das gab es vor den Medien in der Form gar nicht. Und diese Erkenntnis oder so diese These, die kann man ja auch streiten oder kann man auch anders betrachten, aber ich halte die für sehr plausibel im Kern. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich schon sehr früh mit extremer Sorge auf soziale Medien geguckt habe, weil mir klar war schon eben sehr früh, dass wir genau das erleben. Wir erleben eine komplette Neuorientierung, Neusortierung dieser Imagine Communities. Die werden viel kleinteiliger, die Loyalitäten, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in nationalstaatlichen Kontexten wird sich in großen Teilen auflösen, in anderen wird sich aber genau das total verstärken. Also wir werden einfach erleben, dass sich dieser Ordnungsrahmen Nationalstaat nochmal neu aufspannt. Und das kann in beide Richtungen gehen. Das kann auch nochmal zu einer Radikalisierung des Nationalismus führen. Aber es kann eben auch dazu führen, dass sich viele Leute aus diesen Nationalstaaten im Endeffekt verabschieden. Und wir sehen tatsächlich auch beides. Also wir sehen Nationalismus, wir sehen aber auch, dass ganz viele Menschen, die sich ohnehin gar nicht mehr so loyal fühlen, ihrem Nationalstaat gegenüber, ja zunehmend sich auch herausbewegen aus diesem Kontext. Ne? Ob
absolut,
das die E-Citizenships in Estland sind, ob das diese ganzen goldenen Visa sind, ob das irgendwie Peter Thiel ist, der sich vor Angst vom Atomkrieg jetzt in Neuseeland seine Ranch gekauft hat. Also wer sich's leisten kann und nicht in ein Land gebunden ist, der versucht ja gerade ganz massiv das Risiko zu streuen, indem er im Endeffekt überall auf der Welt Rückfallmöglichkeiten hat. Ne? Also das heißt, also dieses ganze Ordnungssystem, in dem wir uns bislang bewegt haben, das ist gerade durch soziale Medien massiv im Begriff zu zerfallen. Und Öffentlichkeit ist aber letztendlich auch das, wo ich jetzt halt nochmal meine Möglichkeit sehe, irgendwie anzusetzen, weil ich immer noch ein bisschen die Hoffnung habe, dass wenn wir Öffentlichkeit wieder viel kleiner denken, viel konkreter, dass wir dann diesen Zusammenhalt und diese gesellschaftlichen, also diesen Zusammenhalt befördern können und diese gesellschaftliche Spaltung auch wieder ein bisschen einhegen können. Also ich glaube, wir müssen wirklich diese ganze Aufmerksamkeit, die ins Netz floss, mit der müssen wir viel sensibler umgehen im Kontext, was konstituiert Öffentlichkeit. Und wir müssen vor allem aber auch gleichzeitig gucken, dass wir ganz viel Aufmerksamkeit wieder in echte Öffentlichkeit, in erlebbare Öffentlichkeit gießen. Also insofern diese Suche oder diese Beschäftigung mit Revolutionen letztendlich und Nationalismus und auf der anderen Seite aber genau, ganz konkret eben der Öffentlichkeit und wie wir mit Öffentlichkeit umgehen und wie wir Öffentlichkeit eben aktiv gestalten und zu was Gutem nutzen können, das ist etwas, ja, was sich durch alles bislang durchgezogen hat, auch wenn die Tätigkeitsfelder dann vielleicht variieren.
Ja, sehr, sehr große, viele, viele spannende Themen, die du da jetzt gerade angesprochen hast. Was sind denn da deine konkreten Pläne bis Ende des Jahres und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus?
Fürs nächste Jahr würde ich mich dann tatsächlich gerne auf die Nordic Countries spezialisieren, weil das ist so ein bisschen die Vision, die ich habe und was ich auch ehrlich gesagt vermisse. Also ich habe ja sehr stark international studiert, habe ein großes internationales Netzwerk und das kann ich momentan nicht so richtig einbringen und einsetzen. Und da möchte ich eigentlich ganz gerne wieder hin, dass wir wirklich diesen Wissenstransfer auch international denken, weil insbesondere, wenn wir uns jetzt Dänemark anschauen, können wir natürlich unfassbar viel lernen und auch einfach kopieren, was dort gut läuft. Das ist das eine. Das andere ist, im nächsten Jahr wird es mit den Co-Läufern jetzt endlich losgehen. Ja, das hat 4 Jahre jetzt gedauert, diese Baugenehmigung zu bekommen. Jetzt steht das aber wirklich kurz davor. Es wird auch gerade schon das Grundstück beräumt. Also da passiert jetzt endlich was. Und genau, das wird ein großer Meilenstein, weil das jetzt sehr, sehr viel Vorbereitung und auch Energie gekostet hat. Dann wird es mit einigen Sammlern auf Pioneers auch weitergehen und wir wollen aber auch, wir sind immer dabei, auch neue Produkte zu entwickeln. In Herzberg wollen wir den ersten Co-Campus gründen, also da sind auch alle Studierenden ganz herzlich eingeladen mitzumachen. Also die Idee ist da, dass die Transformation der Arbeitswelt sich natürlich ähnlich auch für Studierende darstellt. Also auch das Studium wird zunehmend ortsunabhängig. Ja? Ich hoffe nicht komplett, ich glaube Präsenzveranstaltungen sind total wichtig, aber man muss ja vielleicht nicht mehr jeden Tag in die Uni nach Berlin. Und wenn wir uns gerade die Lebenshaltungskosten für Studierende anschauen, glaube ich, braucht es ganz dringend auch neue Ansätze, weil das ist vorher einfach, also auch vor dieser Inflationsentwicklung, war ja das Studieren für viele in den Großstädten kaum noch zu leisten. Und jetzt ist es ja für viele wirklich einfach gar nicht mehr zu finanzieren. So, und unsere Überlegung ist jetzt, warum nämlich auch an der Stelle den ländlichen Raum nutzen und zu sagen, lasst uns doch mal einen Campus gründen an einem Ort, der gar keine Hochschule hat. Und das wollen wir in Herzberg machen. Ne? Also alle Studierenden einladen, gemeinsam mit uns eine Platte zu transformieren, nach eigenen Wünschen eben auch umzugestalten. Da kann gerne ein Club rein, ein Café, Kino, was auch immer die Leute wollen, wir unterstützen die dabei. Und dann ist die Vision, tatsächlich so ein Campusleben im Endeffekt fernab der Hochschule dort entstehen zu lassen. Und das können wir uns auch an anderen Standorten vorstellen. Dann wollen wir den ersten Summer of Pioneers für Journalisten, für Lokaljournalisten anbieten. Und zwar der Gestalt, dass ein Lokalverlag sich an uns wenden kann und Unterstützung von uns bekommt. Also indem wir im Endeffekt Pioniere wieder auswählen, die dann aber Journalisten sind oder andere Expertisen mitbringen, die der Verlag braucht. Und dann ein halbes Jahr den Verlag bei großen Recherchevorhaben oder auch digitalen Transformationsprojekten hilft. Und unsere Hoffnung ist, dass aber auf der anderen Seite die Leute, die dann in diese Region kommen, auch ein viel besseres Verständnis für die Chancen und Potenziale des ländlichen Raumes mitnehmen und das dann auch in der zukünftigen Berichterstattung Einzug findet, weil das beobachte ich momentan ganz stark, die Berichterstattung über ländliche Räume. Die ist ein bisschen wie dieser Parachute-Journalism im Ausland. Ne? Da kommt dann irgendjemand mal kurz reingeflogen und bedient halt ganz viele Stereotype und dann fährt er oder sie wieder zurück in die Hauptstadt. Das ist nicht so richtig fruchtbar, finde ich. Und dann ist noch ein letztes Projekt, das ist das Co-Quartier, wo es uns darum geht, im Endeffekt gemeinschaftliches Wohnen komplett ohne Neubau hinzubekommen. Das heißt, wir konzentrieren uns da darauf, einfach mal an einem Ort, in einem Quartier zu ermitteln, was gibt es denn überhaupt an Wohnpotenzialen? Ja? Weil vieles, was es an Potenzial gibt, ist gar nicht bekannt. Also das klassische Beispiel ist das Einfamilienhaus mit einer vielleicht älteren Frau, die da alleine wohnt und nur noch ebenerdig das Gebäude braucht und bespielen kann, nutzen kann. Und die anderen Gebäudeteile sind leer. Ne? Und sowas kann man natürlich viel smarter nutzen und auch zum Gewinn aller Beteiligten, weil auch da wieder, wir müssen ganz dringend weg von Neubau, um der Klimakatastrophe zu begegnen, und zwar weltweit. Also auch da hoffe ich halt irgendwie einen Beitrag leisten zu können, dass wir einfach in der Wohnungswirtschaft demonstrieren können, wir kriegen eben ganz neue Wohnkonzepte auch umgesetzt, ohne dass wir neu bauen müssen, weil die Baubranche ist für knapp die Hälfte der CO2-Ausstoße weltweit zuständig. Mhm. Also das ist ein riesiger Hebel, den man da potenziell in der Hand hat. Und jeder darf sich natürlich auch gerne jederzeit bei mir über LinkedIn, Twitter oder Mail melden. Ich freue mich immer über Austausch.
Ja, ich werde auf alle Fälle alle Links bereitstellen in den Shownotes. Frederik, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich finde es total spannend, was du jetzt auch noch vorhast, nicht nur in den nächsten Monaten, sondern auch im nächsten Jahr. Ich glaube, dass du da wirklich sehr visionär unterwegs bist und wünsche dir da ganz viel Erfolg und freue mich, das weiter verfolgen zu dürfen, was du da alles vorhast und was du machen wirst. Vielen Dank.
Ja, danke dir vielmals. Und ich hoffe, das nächste Mal haben wir Gelegenheit, dann über dich zu sprechen, weil ich finde auch mega spannend, was du alles machst. Da blieb jetzt zu wenig Zeit, aber das holen wir bei nächster Gelegenheit nach.
Sehr
Danke dir
gerne.
vielmals.
Und dann tatsächlich auch irgendwo weit ab von Berlin.
Sehr schön, wunderbar. So machen wir das.
Sehr schön. Danke,
Klasse.
Frederik.
Danke dir.
Ciao.
Tschüss.
Rad ab für dein Startup. In diesem Podcast spreche ich mit Gründern, um zu verstehen, wie sie ticken und was sie ausmacht. Finden wir es gemeinsam heraus. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir einfach auf Twitter. Mein Handle ist Lynda420. Das ist LYNDA420. Ich bin Linda Rath und wir hören uns bei der nächsten Sendung wieder. Tschüss!